sexy und bodenständig. Till Reether und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Alena.
Hallo Till.
Hallo, wie schön, dass ihr alle da seid zur zweiten sexy und bodenständig Live-Aufnahme.
Ja, zur großen Schreibtipp-Gala würde ich es mal
nennen. Die besten und die schlechtesten Schreibtipps der Welt. Das ist das zweite Mal, dass wir hier sind. Das erste Mal haben wir unseren 100. Geburtstag gefeiert, 100. Folge. Und fast heute vor 7 Jahren haben wir die erste Folge von sexy und bodenständig aufgenommen. Dem Entlastungspodcast für AutorInnen. Und ja, wir sind super glücklich, dass ihr hier seid.
Ja, wir sind total glücklich und feiern 7-Jähriges heute mit ein bisschen reißerischer Titel, die besten und die schlechtesten Schreibtipps der Welt. Aber ich wollte ja, dass Leute kommen. Also so.
Genau.
Auch ein bisschen, ja.
Wir werden von unseren KollegInnen, die wir kennen, die wir gern besser kennen würden und so weiter, die wir um Schreibtipps gebeten haben. Zwischendurch, wenn ihr Schreibtipp dran ist, ich werde ganz oft Schreibtisch sagen, genau wie im Adventskalender. Immer wenn ihr Schreibtipp dran ist, werden wir hier ihren Namen und ihr aktuelles Buchcover einblenden. Das im Moment war das erste, mein erster Entwurf. My passion is graphic design für unser Symbol. Ich dachte halt so, also wie Burt Bacharach und Nonstop, aber halt anders, darum das durchgestrichen und auch so Flocati-Vibe und das ist so ein Super 8-Tape aus so einem amerikanischen Autoradio der 70er Jahre, also auch der Podcast als, im Grunde genommen, wir machen 7 Jahre als Zukunftsvergangenheitstechnologie.
Und eine Möwe, weil Vögel.
Und whatever.
Whatever. Ja, wir haben vor 2 Jahren oder so haben wir das allererste Mal einen Adventskalender gemacht, wo wir wirklich jeden Morgen um 5 aufgestanden sind und frisch einen kleinen Mini-Podcast aufgenommen haben.
In der dunklen Jahreszeit.
In der dunklen Jahreszeit, wirklich keine Mühen gescheut. Und haben da Schreibtipps von so internationalen Topstars der Literaturgeschichte vorgetragen.
Ja, ja.
Und im zweiten Jahr wollten wir das wieder machen und dann haben wir uns richtig so an die Stirn geschlagen und dachten, wieso fragen wir
völlig richtig
Hemingway
irgendwelche
und
Randos aus der Literaturgeschichte, ja.
Wo wir doch so viele tolle Autorinnen und Autoren
Wobei,
kennen.
Wobei Hemingway, wir haben ja einen Verwandten, den Urenkel Ernst Jürgen Hemingway.
Ja.
Der ist ja heute Abend hier. Aber
der ist heute Abend zu Gast.
Also jetzt nicht zu sehr auf Hemingway.
Nein, Entschuldigung. Okay. Und so kommt es, dass wir heute also so eine Art Mischung machen. Wir wollen die dollsten Schreibtipps von Kolleginnen und Kollegen vortragen. Und unser Special Guest Ernst-Jürgen Hemingway wird später in einer Art Quiz, wo ihr auch was gewinnen könnt, nämlich eine fantastische sexy und bodenständig Tasse. Ich zeige die schon mal vor. Im neuen Panorama-Design. Ich stelle sie schon mal hier hin. Wo ihr Tassen gewinnen könnt.
Und übrigens auch, wenn ihr zwischendurch das Gefühl habt, wenn ich mir das hier anhöre, dann habe ich selber auch einen Schreibtipp, der ganz, ganz dringend durchgesagt werden muss, dann könnt ihr aufzeigen, es gibt noch ein Saalmikrofon, wir nehmen das hier heute Abend auf und es wird als Podcast dann auch ausgestrahlt.
Ja.
Das heißt, man sieht euch nicht, aber wenn ihr dann was sagt, hört man euch natürlich. Und dann kriegt man, glaube ich, wenn die Mehrheit der Meinung ist, dass der Schreibtipp gut ist, dann gibt es auch eine Tasse.
Ja, genau.
Oder?
Ja.
Per Akklamation oder so. Und wir hätten vor 2 Monaten, das mussten wir leider absagen, fast meine Disco-Roman-Premiere hier in Berlin zusammen gefeiert. Und Margarete hat mir da diesen Disco-Kugelschal geschenkt und du hast dein Disco-Outfit.
Ich habe auch mein Disco-Outfit.
Das ist so ein bisschen so eine kleine Disco-Reminiszenz gerade.
So ist es. So, jetzt fangen wir aber an zu arbeiten. Jetzt haben wir hier genug vorgeplänkelt.
Völlig richtig. Und Betty, würdest du das erste Slide bitte machen?
Genau.
Wir haben, wie gesagt, immer, es gibt 2 PodcasterInnen dabei, Nicht alle sind BuchautorInnen, die Tipps abgegeben haben. Zum Beispiel hier ein Kollege vom Boning-Wachmacher.
Genau, Dax Werner. Er hat uns folgenden Tipp geschickt. Sei nett zu deiner Schreibblockade. Die Schreib- und Kreativblockade hat sich nicht ohne Grund auf den Weg zu dir gemacht. Das wird schon seine Richtigkeit haben. Und es wäre grob unhöflich, sie gleich wieder hinauszuwerfen. Vielleicht macht man sich stattdessen als guter Gastgeber, gute Gastgeberin, auf den Weg zum Bäcker und sieht einmal nach, ob in der Kuchenauslage noch ein paar leckere Teilchen liegen, für sich und die Blockade. Hört auf dem Weg ein wenig Musik, möglichst nischigen Ambient, kein Gesang oder Percussion, scrollt nebenher durch Blue Sky und Mastodon und noch bevor man zurück von der kleinen Runde die Haustür aufschließt, um den Kaffee aufzusetzen, purzelt der erste Einfall vom wolkenlosen Himmel, der erste seit Wochen vielleicht. Daheim ist der Platz auf dem Sofa, auf dem es sich die Blockade noch vor einer halben Stunde gemütlich machen wollte, dann plötzlich leer. Guten Appetit. Und zwar zu zwei Teilchen, weil die Blockade ist ja weg. Mega praktisch.
Könnt ihr durch, also ein bisschen, wir haben hier kein Applausometer, wie früher bei
Dalli Dalli oder so.
Hans Rosenthal. Ja. Könnt ihr trotzdem kurz so ein bisschen schon mal austesten, wie ihr zu diesem Schreibtipp steht? Umarme deine Schreibblockade, sei höflich zu ihr. Ja. Ja, das ist höflicher Applaus.
Das ist höflicher,
das ist
Applaus.
Höflicher Applaus, muss
ja,
man sagen.
Ja, das stimmt. Ich finde es eigentlich einen sehr schönen Tipp, vor allem, weil er Kuchen involviert. Ich frage mich aber zum Beispiel, kennst du eigentlich Schreibblockaden? Hast du schon mal eine richtige Schreibblockade gehabt?
Also das Komische ist, dass wir, glaube ich, wer von euch kennt Schreibblockaden hier im Publikum? Okay, es gibt doch, es zeigen doch ungefähr 10-20% auf. Ich habe Angst zu sagen, ich kenne keine. Und wenn, dann würde ich, ich finde aber diesen höflichen Umgang, dann würde ich hier ein Teilchen holen, genau, wenn ich eine habe.
Ja, nur ich finde den Gedanken, also man hat ja den Impuls, sich immer nur für Erreichtes zu belohnen, zum Beispiel mit Teilchen vom Bäcker. Also wenn man ordentlich gearbeitet hat, dann Teilchen. Und vielleicht ist es tatsächlich eine gute Strategie, wenn man, wenn es nicht läuft, einfach mal aufsteht, eine Runde dreht und sich was Geiles beim Bäcker holt. Also insofern finde ich das ein super Tipp.
Also es gibt auch noch ein paar unhöfliche Tipps, ja. Was ich dann an der Stelle auch richtig finde. Ich finde es aber insgesamt schön zu dem, was ein zu den negativen Gefühlen, die man hat, und eine Blockade ist ja kein positives Gefühl, zu denen ein bisschen oder in dem Kontext nett zu sein und da nicht noch hinterher, nicht noch nachtreten, das finde ich sehr gut.
Genau.
Super. Der zweite Tipp stammt von Henga Meyagubifara und ich liebe den Tipp. Geiles Notizheft und geilen Stift holen, weil das Kritzeln so einen Spaß macht, komme ich schneller in so einen Stream of Consciousness und habe einfach des Kritzelns wegen schon so Bock zu schreiben. Aus solchen Notizen sind schon mal richtig gute Passagen entstanden. Jawohl! Es ist halt einfach alles, was so mit Konsum zu tun hat, ist einfach super. Und ich muss sagen, Schreibwaren, nichts gegen Teilchen, aber Schreibwaren schlägt Teilchen, oder?
Schlägt Teilchen. Ich habe ja famously kein Notizbuch. Also ich habe ganz viele, das stimmt nicht. Ich habe super viele Notizbücher, aber ich benutze sie nicht. Und manchmal macht es mich ein bisschen unruhig, weil wenn ich doch nochmal irgendwann so als wirklich ernsthafte Literatin den Durchbruch schaffe, habe ich nichts für Marbach, weil... Und ich habe schon überlegt, ob das ein gutes...
Das ist total postmodern und toll, weil alles, was du als dein Vorlass verkaufen kannst, ist dann leer.
Nee, die müssen mir mein Hirn in so ein Glas legen, weil es ist alles da drin. Ah. Aber man könnte ein super
Start-up machen. Sind nicht deine Quetschtoys deine Notizbücher im Grunde genommen?
Ja, aber was kann man daraus forschen aus meinen Quetschtoys, außer viel DNA von meinen Griffeln, die da dran hängt?
Also ich, was ich daran total schön finde... an dem, was Hengame gesagt hat, ist, dass zum Beispiel diese Karteikarten, die ich vor ungefähr 10 Jahren oder so mal gekauft habe und gesagt habe, das ist wirklich toll, was man sich alles an Ideen aufschreiben könnte auf nicht linierten, sondern karierten A5-Karteikarten. Und ich habe dann auch, glaube ich, gleich 2 Verpackungen gekauft. Mhm. Und heute Morgen, als ich diese Karten gemacht habe, habe ich die aufgerissen und habe so gedacht, das war so ein ganz schöner Moment, wo so eine Verbindung zwischen meinem Vergangenheits-, ich kaufe Schreibwaren-Ich und dem Gegenwarts-Ich, was die dann plötzlich benutzt hat, entstanden ist. Und da war ich irgendwie super happy und fand es wirklich richtig schön.
Ja. Ich habe überlegt, ob man vielleicht so eine Art Start-up gründen könnte, wo man für andere AutorInnen, denen es genauso geht wie mir, die eigentlich gerne so schön vollgekritzelte Scrapbooks zu ihren Projekten hätten, dass man das quasi künstlich herstellt, also so im Nachhinein, damit man was vorzuzeigen hat über den Arbeitsprozess und so. Okay. Weißt du, mit viel irgendwie Sachen reinkleben und Zeichnungen und Schemata und so.
Wenn du wüsstest, dass ich längst ein geheimes Scrapbook über all deine Projekte.
Über meine Projekte.
Ja, genau.
Super.
Also ich muss sagen, ich bin wirklich auch größer darin, Sachen zu kaufen und zu erwerben, als sie dann tatsächlich zu füllen. Und mir ist vor kurzem klar geworden, ich weiß nicht, ob ihr diesen Punkt kennt, die meisten von euch sind jünger als ich, aber ich würde sagen, dass so, wenn man meine statistische Lebenserwartung plus 10%, ich würde sagen, so im Ende 2023 war der Punkt erreicht, wo ich definitiv, selbst wenn ich alle meine Schreibwaren benutze, in diesem Leben werde ich diese Blöcke, diese Notizbücher, und wenn ich die Geschwindigkeit zugrunde lege, mit der ich bisher Notizbücher gefüllt habe, also ich werde sie nicht mehr benutzen, ich werde sie nicht mehr aufbrauchen.
Aber es ist doch total entlastend, das zu wissen, oder? Du hast definitiv genug.
Ja. Du hast genug und du bist genug. Das passt sehr gut zum nächsten
Buch. Ja, unsere liebe Kollegin Martina Behm schickt uns folgenden Tipp. Du kannst überall schreiben, beziehungsweise finde dein Mantra. Mein bester Schreibtipp ist ein Mantra. Ich kann immer und überall schreiben. Das befreit einen davon, erstmal perfekte äußere und innere Bedingungen fürs Schreiben schaffen zu wollen oder müssen, bevor man loslegt. Im Bett, auf dem Sofa, in der Bücherei, im Zug, im Wohnwagen, wenn ich Liebeskummer habe, genervt bin, hungrig, glücklich, euphorisch, alles egal, schreiben kann ich immer. Je öfter ich es mir sage, desto wahrer wird es.
Was sagst du dazu? Wie ist das bei dir?
Also ich kann definitiv nicht schreiben, wenn ich hungrig bin, und ich kann nicht im Bett schreiben. Manchmal, wenn ich zu Hause arbeite, dann denke ich immer, ach, ich könnte auch mal auf der Couch oder ich könnte auch mal im Bett, und es dauert genau 5 Minuten, bis ich so zur Seite wegkippe. Deswegen, ich muss schon äußere Bedingungen schaffen, die mir das Schreiben erlauben. Aber ich weiß, dass du schon an wirklich sehr ungewöhnlichen Orten geschrieben hast.
Schreibst du nie an irgendwelchen ganz seltsamen Orten?
Nee.
Also bei mir, ich habe auch darüber nachgedacht, ich habe definitiv mal, als ich noch ein Büro hatte und auf dem Weg ins Büro war und einen Termin beim Orthopäden hatte und ich dann gemerkt habe, man sieht es ja, wenn die Leute im Wartezimmer aufgerufen werden und einem dann irgendwann klar wird, ah, okay, und wenn dann die Ersten schon so anfangen, die Nerven zu verlieren, man weiß ungefähr, ah, der Typ, der jetzt gerade sich nochmal beschwert hat, der jetzt aufgerufen, der ist seit 3 Stunden hier. Und dann habe ich irgendwann meinen Laptop ausgepackt und habe im Wartezimmer beim Orthopäden angefangen zu arbeiten. Und das war total toll, weil ich, und das finde ich ist der Idealfall des Schreibens, als ich dann dran kam, war ich genervt, dass ich unterbrochen wurde. Und der Orthopäde konnte mir auch nicht helfen. Insofern hat es also
aber
zumindest
ein bisschen. Du hast wenigstens Text,
ja,
produziert.
Ja, und ich dann finde dieses, also hast du sonst ein Mantra eigentlich? Aber dieses, ich kann überall arbeiten, das Martina war ja auch bei der Brigitte. Ich dachte eigentlich, das hätten wir bei der Brigitte gelernt, liebe Alena, aber offenbar.
Dass man überall arbeiten
nicht, ja, kann.
Genau. Nö, ich nicht.
Kurz bevor die Büros aufgelöst wurden.
Ja, nee, ich hatte noch ein Einzelbüro, deswegen auf mich hat das nicht mehr zugetroffen. Habe ich ein Mantra? Ja, ich habe 2 Mantren. Das eine stammt von meiner lieben Agentin. Das heißt, hör auf mit der Selbstvermausung.
Okay, sehr
also
gut.
Also sich nicht immer so, ich kann das alles nicht.
Ja.
Und das andere habe ich von meiner Freundin Anne Rabe geklaut. Das heißt, niemand hat dich darum gebeten, dieses Buch zu schreiben. Du wolltest das.
Wow, Anne, okay. Hey.
Ja, eben, genau. Wozu hat man gute Freunde? Das hat sie nicht zu mir gesagt, sondern das sagt sie gelegentlich zu sich selber. Und ich habe das übernommen, weil es stimmt ja, wenn man bocklos ist. Niemand, du wolltest das, niemand hat dich drum gebeten, jetzt dann mach halt auch.
Ach so, ja, ich würde ja. ich würde dann eher denken, ja, stimmt eigentlich. Okay, der nächste Schreibtipp von Hatice Acigöz ist eine Sprachnachricht, die ich euch jetzt hier vorspielen will. Und sie hat, der Schreibtipp hat, den, hat eigentlich den, die Überschrift: Gib einen Fick darauf, was der Literaturbetrieb möchte. Also das ist einer von den nicht höflichen Schreibtipps.
Mein Tipp, was man auf keinen Fall machen sollte, ist einen Fick darauf geben, was der Literaturbetrieb von einem möchte. Und sich vor einem leeren Blatt zu sitzen und zu denken, aber wenn ich das schreibe, dann sagen die wieder das. Und wenn ich das schreibe, dann kommt da wieder das. Und dann wird mein Buch gar nicht erscheinen und bla bla bla. Das macht einen nur fertig. Und es bringt einen nicht weiter. Es hilft nicht beim Weiterschreiben. Ich habe das sehr lange gemacht. Ich mache es auch teilweise immer noch. Aber wenn wirklich jetzt so ein Wolfgang Kulturminister wird, der sagt, was ich mache, wäre eine Modeerscheinung und Multikulti und was auch immer, warum sollte ich einen Scheiß darauf geben, was dieser alte Sack von mir hält? Tue ich nicht. Und mein Buch wird trotzdem erscheinen und auch in dem Ton, den ich jetzt gewählt habe, den ich lange gesucht habe, weil ich mich eben so habe ablenken lassen davon, was denn jetzt der richtige Ton für den Betrieb ist, damit die nicht wieder bestimmte Dinge über mich sagen, die sie sowieso sagen werden. Also für den Tipp, immer weitermachen zu können und sich nicht ablenken zu lassen von irgendwelchen Vollidioten und deren Meinung, muss man einfach sagen, was sie sagen, interessiert einen nicht.
Ich bin total begeistert. Ich, den Tipp hat Hatice im Anfang Mai geschickt und ich hatte vergessen, dass es eine kleine Spitze gegen unseren Kulturstaatsminister daran gab. Als ich es das erste Mal gehört habe, dachte ich, es wäre so Wolfgang generisch gemeint, aber ich glaube... nee. Okay.
Ja, ich glaube, das kann man in Zukunft für alle kulturellen Produkte sagen. Gib einen Fick drauf, was Wolfgang davon hält.
Ja.
Das stimmt schon mal.
Ich war neulich auf einer Veranstaltung, wo eigentlich auch Wolf Biermann auftreten sollte, was er dann zum Glück nicht gemacht hat. Eigentlich total schade, aber ich habe mich dann in meiner Lesepassage und in dem, was ich erzählt habe, auf ihn bezogen und habe in meinem kleinen Vortrag immer Wolfgang Biermann gesagt und habe mich selber so, habe selber so beim Sprechen gemerkt, dass es sich im Mund ganz komisch anhörte. Mhm. Und es war wahnsinnig peinlich, ey. Aber bei Wolfgang Weimar, was soll's, genau. Gib einen Fick ist aber the hardest word, oder? Ich meine, nichts ist schwieriger als das zu sagen, finde ich.
Das stimmt, aber ich glaube, um anzufangen, also bevor man tatsächlich vorm leeren Blatt sitzt und die ganze Zeit denkt, was wollen die anderen von mir, ist es ja gut, sich darauf zu besinnen, was will ich eigentlich von mir und worauf habe ich Bock, was habe ich, welche Lust habe ich, welche Geschichte zu erzählen. Und sich vielleicht erst im fünften Schritt zu fragen, was die anderen davon halten. Oder vielleicht auch gar nicht.
Ja, hundertprozentig. Und ich meine, Hatice hat natürlich auch nochmal, glaube ich, diese Perspektive dieses, wie es dann oft so genannt wird, migrantischen Schreibens oder so aufgenommen, wo dann sowieso immer nur eine Art von Geschichte oder so erwartet, dann aber gleichzeitig als Modeerscheinung oder so abgetan wird. Darüber hinaus, finde ich, begegnet einem das ja aber doch auch schon. Also ich merke, ja, weiß ich nicht genau, hast du je darüber nachgedacht, also versuchst du manchmal für den Markt zu schreiben, also hast du jemals gedacht, kommt, ist das wohl das Richtige gerade?
Ja, schon.
Okay.
Also ich bewundere Hatice da für ihre Klarheit.
Ja.
Die ist mir nicht ganz so gegeben. Ehrlich gesagt. Also ja, ich überlege schon, ist das das Richtige gerade und wollen das Menschen kaufen und kann ich damit Geld verdienen? Ja.
Ich habe mir mal am Reißbrett, weil ich gedacht habe, was würde am allerbesten ankommen? Ich habe gedacht, was mit Tieren, was mit Haustieren, was mit Krimi und was mit Beziehungen. Und ich habe mir diesen Meerschwein-Krimi dann überlegt, wo zwei Meerschweinchen im WG-Zimmer einer Studentin im Grunde genommen den Betrug und den, wie ihr Freund sie hintergeht und so weiter aufdecken. Und das hatte ich mir wirklich, dachte wirklich, habe jetzt wirklich alle Boxen gecheckt und niemals ist irgendwas von mir so oft und so hartnäckig und so nachdrücklich abgelehnt worden.
Ja, ich glaube, das ist das Problem. Man kann einfach auch nicht wissen, was der Betrieb von einem will. Es ist mystisch.
Wie sieht es eigentlich bei euch aus? Merkt ihr langsam so, hey, ich hätte jetzt auch Lust, mal einen Schreibtipp zu geben? Die sitzen jetzt da schon die ganze Zeit. Also nur, wir fragen gleich noch.
Wir fragen öfter noch.
Wir fragen immer aggressiver jetzt. Ja. Wir fragen immer aggressiver und wir werden auch in Zukunft, jetzt machen wir halt einfach auch weiter, weil wir selber auch uns über die Dynamik freuen. Aber es wird auch, wir werden an einen Punkt kommen, wo wir die Stille auch aushalten.
Ja, wo wir unangenehme Pausen entstehen lassen. Ja. Bis einer zuckt. Und ansonsten nehmen wir Leute einfach so dran, auch wenn sie nicht zucken.
Genau. Wir rufen auf.
Jetzt ist erstmal.
Betty, wir würden ja an die nächste.
Genau.
Super.
Der liebe Kollege Andreas Moster schreibt uns: Überliste dich selbst. Aus Angst vor negativem Feedback habe ich auch heute noch Schwierigkeiten, unfertige Texte von mir an meine Agentin oder Lektorin zu geben. Es hilft mir dann, einen festen Termin zur Abgabe festzulegen, der mir genug Zeit lässt, den Text noch einmal zu lesen. Dann geschieht etwas Erstaunliches. Im Wissen darum, dass bald eine außenstehende Person diesen Text begutachten wird, verändert sich meine eigene Perspektive darauf völlig. Mir fallen Dinge auf, die ich in der Betriebsblindheit des Tagesgeschäfts überhaupt nicht bemerken würde. Ich lese meinen eigenen Text plötzlich als Leser, nicht mehr als Autor. Es ist ein doppelter Gewinn, eine neue Perspektive und die Aussicht auf konstruktives Feedback von kompetenten Personen. Ich kenne die Angst so gut. Ich finde es so schrecklich, meine Sachen jemandem zu lesen zu geben.
Ja, mittendrin Sachen zum Lesen zu geben. Okay.
Mein Trick ist ja inzwischen ein bisschen wie bei der Fußpflege, dass ich halt denke, die haben auch schon Schlimmeres gesehen. Also, das ist deren Job, mit dem Material zu arbeiten. Dafür werden die bezahlt.
Das denke ich immer, wenn ich meine Unterlagen irgendwo abgebe, egal bei welcher Einrichtung oder bei welcher Institution. Genau dieser Gedanke, die haben schon Schlimmeres gesehen. Ja,
aber die Nacktheit, die zum Beispiel, also die Intimität, die bei der Fußpflege entsteht,
du kennst meine Unterlagen nicht.
Die Intimität einer Rohtextfassungsübergabe an eine Agentin oder eine Lektorin oder ähnliches ziemlich nah, finde ich.
Also das heißt, im Grunde genommen, Andreas überlistet sich, indem er sagt, okay, er ist dann 2 Wochen vorher schon fertig und es gelingt ihm, diesen fiktiven Termin so zu integrieren, dass das dann auch wirklich, dass er dann danach nochmal Zeit hat. Ich finde diesen sehr doppelbödig, weil im Grunde genommen stresst er sich ja dann zweimal, nämlich einmal rechtzeitig fertig zu werden und dann so richtig perfekt überarbeiten, dass man es abgeben kann. Ich mache so ähnliche Sachen, aber auch wie überlistest du dich beim, überlistest du dich irgendwie selbst?
Nö, ich reiße es mir vom Herzen und schick's halt ab und dann lege ich mich auf den Rücken und präsentiere meine Kehle und warte, dass zugebissen wird. Nee, aber ich glaube, es ist tatsächlich ein guter Tipp, um so ein bisschen Distanz zur eigenen Befindlichkeit zu bekommen. Und von Befindlichkeiten wissen wir ja alle. Was?
Du kleines Zwischenfazit. Wie kommst du klar ohne Karteikarten?
Gut, okay. Super. Aber du hast ja noch ein paar übrig. Du hast ja noch ein paar übrig, vielleicht für die nächste
Veranstaltung.
Du hast es schöner gemacht als ich. Ich gebe das gerne zu.
Ich überliste mich halt bei Seitenzahlen zum Beispiel, indem ich halt, ich schreibe immer etwas weniger Text als Normseite. So dass ich immer sehr schnell scheinbar sehr viel Text generiere. Dabei sind es eigentlich 10-20% weniger, als andere Leute generieren würden. Ich habe immer das Gefühl, ich schreibe wahnsinnig viel und habe immer das Gefühl, ich komme sehr gut voran. Und dann am Ende, wenn alles super lang geworden ist und alle einen Schreck kriegen und ich es dann anfange, normal zu formatieren, also ich bin erst der sehr schnelle Autor und dann der plötzlich sehr gut kürzen kann. Und es ist wirklich nur fake, aber es ist total schön.
Krass, ja. Ich schreibe auch die ersten 30 Seiten in Cambria und dann schalte ich um in Courier New und dann nehme ich noch die Trennungsdinger raus.
Oh ja, unbedingt. Immer die Trennung rausnehmen.
So, es ist soweit.
Apropos Trennung rausnehmen. Ja.
Es ist soweit. Wir haben in einer dunklen Hamburger Spelunke haben wir einen jungen Mann kennengelernt, der auf den ersten Blick aussah wie unser lieber Freund Markus Frederici. Aber dann haben wir gehört, er ist der Urenkel, der Großneffe.
Urenkel, ja, Großenenkel,
von Neffe. Ernst Hemingway.
Ernst Hemingway, Ernst Jürgen Hemingway.
Er ist ja. Ernst Jürgen Hemingway. Bitte komm auf die Bühne, Ernst Jürgen.
Ein kleiner Zwischenapplaus, Hauptapplaus.
Man sieht die Familienähnlichkeit. Das wird jetzt folgendermaßen
geht das, ja.
laufen. Ernst Jürgen wird ein Schreibtipp von einer Größe der Literaturwelt vortragen und drei Antwortmöglichkeiten geben. Und damit hier keine Hektik ausbricht, würde ich jetzt schon mal fragen, wer von euch möchte die erste Frage versuchen zu beantworten? Man kann eine Tasse gewinnen. Ah, ja, Aline will beantworten. Okay, hör gut zu. Ja. Ernst Jürgen, bitte.
Schreiben ist wie mit einer schönen Frau ins Bett zu gehen. Und hinterher steht sie auf, öffnet ihre Handtasche und drückt dir ein Bündel Scheine in die Hand. Dieses Zitat stammt A. von Charles Bukowski, B. von Daniel, ich soll das vorlesen auch jetzt, ne?
Ja, ja, ja.
B. von Daniel Kehlmann oder C. von Henry Nannen.
Also es war klar, es ist nicht von einer Frau. Die würden so nicht sprechen, also einfach weil sie
Wir haben gar nicht erst die Mühe uns gemacht, uns eine Frau auszudenken. Stimmt's, Ernst Jürgen?
Ist richtig.
Es ist auch nicht von Wolfram Weimer, der nicht Wolfgang heißt, sondern Wolfram Weimer. Ne? Das passt natürlich ganz gut zu dem Irrtum mit Wolfgang.
Wolfram Wolfgang.
Ich wollte euch die Show nicht kaputt machen. Ich sage Charles Bukowski.
Die habe ich kaputt gemacht.
Ja, ich glaube, du hast jetzt eine Tasse gewonnen.
Yeah. Yeah. Herzlichen Glückwunsch. So einfach geht das.
Vielleicht möchtet ihr nach dem Quiz, also nee, Entschuldigung, nachdem Ernst Jürgen Hemingway das Zitat vorgelesen hat, auch kurz klatschen, buhrufen oder sagen, hört, hört oder oh, ich weiß nicht. Also je nachdem, was passt. Dann hast du auch noch ein bisschen Moment, dich zu sammeln, bevor du die drei, ist nur ein Vorschlag.
Ja, Work in progress. Gute Idee, das war mir eben auch alles viel zu schnell.
Wer möchte die zweite Frage beantworten? Wollt ihr keine Tassen oder was?
Okay.
Ah, doch, da bitte, Caro, ja, bitte. Ernst Jürgen.
Ran an die Arbeit, Arbeit bewältigen. Probleme sind nur dornige Chancen. Dieses Zitat stammt von Emil Zola, Christian Lindner oder Gertrude Stein.
Hallo Caro, was?
Ist das Christian Lindner gewesen?
Die zweite Tasse ist weg.
Sehr gut.
Oh Mist.
Caro, möchtest du vorkommen,
bitte
die Tasse
einmal
abholen?
Direkt durchgeben, einfach. Oh, Caro,
oder
da kommt
genau.
Caro, vielen Dank.
Wunderbar.
Das ist sehr schade, weil eigentlich wollen wir natürlich mit allen Tassen wieder nach Hause gehen.
Ja, vielleicht war es zu einfach. Vielleicht hat sich dieses Christian Lindner Bonmot einfach schon so
das
in die Volksseele eingebrannt.
Das war schon recht, einfach. Ist es denn, man muss ja mal, jetzt möchte ich mal ganz kurz eine Sache sagen, entschuldige. Ganz ehrlich, es ist ein schreckliches Politiker-Zitat, aber ehrlich gesagt, es ist ein ganz guter Schreibtipp.
Ja.
Also es ist schrecklich formuliert und es ist nicht mehr schön, aber es ist ja nicht wahr.
Es ist das Beste, was er je gesagt hat, fürchte ich.
Ja, okay. Darauf, der hat sehr früh gepiekt.
Ja, früh gepiekt.
In der 11. Klasse. Ja, kenne ich noch andere. Bitte Ernst Jürgen.
Moment. Wer möchte die dritte Frage beantworten? Bitte, ja.
Wer zu einer Werkstatt muss, um einen Roman zu schreiben, sollte das Schreiben aufgeben. Schreiben ist eben nicht Malerei oder Musik. Es gibt kein Handwerk zu erlernen. Schreiben ist ein Modus des Denkens. Ständige Übersetzung von Kopfmusik in Sprache. Diese Worte stammen von Nobelpreisträger Gabriel García Márquez, von Bachmann-Preisträger Tijan Sila oder von Bambi-Integrationspreisträger Bushido. Nimm dir Zeit.
kann ich die Antwortmöglichkeiten nochmal hören?
Nobelpreisträger Gabriel García Márquez, Bachmann-Preisträger Tijan Sila, Bambi-Integrationspreisträger Bushido.
Jetzt rächt sich, dass ich als Nicht-Autor hier bin und eventuell, ich dachte, ich würde es aus einer Folge erkennen, weil ich glaube, ich mal sowas gehört habe. Genau, ich glaube, dann nehme ich die zweite Antwortvariante.
Bravo!
Richtig.
Das ist korrekt. Das ist
richtig. Und es tut uns weh, ein Bachmann-Preisträger, was heißt zu kritisieren, nicht zuzustimmen.
Wir haben ihm eine Bühne gegeben und wir stimmen ihm nicht zu.
Es ist wirklich lustig, weil niemals hat, glaube ich, jemand unsere Podcast-Philosophie so im Gegenteil ausgedrückt, als es in diesem Zitat passiert ist. Und vor allem die Kopfmusik. Ich bin froh, dass ich habe Tinnitus, aber ich weiß wirklich nicht, was diese Kopfmusik ist. Entschuldigung, Ernst Jürgen, es ist deine Show.
Eine Frage noch in dieser Runde. Es gibt noch eine zweite Runde. Also jetzt noch eine Chance für jetzt, noch eine Tasse zu gewinnen. Wer möchte?
Die zweite Runde ist deutlich schwerer, muss man wirklich sagen. Also es ist, da ist jetzt kein Grille Lindner mehr dabei oder sowas. Ja.
Wer möchte? Ja, da hinten, ganz da hinten.
Ja.
Ernst Jürgen, bitte.
Der erste Satz kann nicht geschrieben werden, bevor der letzte Satz geschrieben ist.
Oh, das ist auch wirklich ganz, wow.
Stammt dieses Zitat von Julie C. von Joyce Carol Oates oder von Astrid Lindgren? Julie C., Joyce Carol Oates oder Astrid Lindgren?
Ich muss komplett raten, ich sage Julie C.
Kann ich die Tasse dann haben? Nein.
Eine Tasse falsch. Für Ernst Jürgen Hemingway. Und eine Trosttasse in die letzte Reihe.
Das war leider falsch.
Aber ich finde, es war ein guter Versuch.
Wollen wir es noch auflösen,
wer es war? Ich weiß es selber auch nicht.
Oder weiß es jemand? Möchte jemand nochmal versuchen?
Es klingt nach was?
Also Julie C. war es nicht?
Nee. Es klingt nach einer amerikanischen Schreibphilosophie, ehrlich gesagt.
Du meinst dann
Joyce Carol Oates.
Ja, herzlichen Glückwunsch, du hast eine Tasse gewonnen.
Bravo. Vielen Dank für den Gastauftritt. Und Betty, die nächste Folie bitte. Vielen Dank. Unsere Kollegin Sarah Reich hat folgenden Schreibtipp uns gegeben. Halt die Fresse, inneres Arschloch. Das Wichtigste ist, dass mein inneres Arschloch seine Fresse hält. Die Stimme im Kopf, die mir erzählt, das willst du wirklich schreiben, ist ja voll peinlich, da will doch keiner lesen. Wenn diese Stimme mir reinquatscht, dann kann ich es eigentlich gleich lassen und lieber ein Eis essen gehen, Teilchen. Lange habe ich das gar nicht so richtig gemerkt, dass sich das innere Arschloch immer wieder reingeschlichen hat in meine Schreibzeiten. Jetzt schon und man kann sagen, dass es jetzt bitte gerne gehen darf. Mein konkreter Tipp, wenn's nicht läuft, mal nachschauen. Sitzt dein inneres Arschloch beim Schreiben dabei? Ja. Dann mit ihm ein Eis essen gehen und auf der Parkbank sitzen lassen.
Ich habe du hast die Reihenfolge festgelegt, aber du hast jetzt immer die Arschloch, gib einen Fick auf den Literaturbetrieb.
Ja, aber dadurch, dass du Sachen rausgeschmissen hast, hat sich die Reihenfolge, hat sich die Abfolge verändert. Das ist auch mehr mein Brand.
Ja,
also du bist Autorin und Liebmolch, wenn ich deine Social Media Biografie nochmal zitieren darf. Findest du's gemein, mit seinem inneren Arschloch so fies zu sprechen?
Finde ich genau richtig.
Ich finde das lustig, weil wir hatten schon mal den Schreibtipp von Nora Roberts, Ass in the Chair.
Ja.
Also Arsch in den Stuhl, aber Arschloch nicht daneben irgendwie. So,
also zwei komplett unterschiedliche Konzepte, würde ich sagen.
Weißt du, was ich finde, was das Problem ist? Dass, dass alle Leute, die es eigentlich eher nicht brauchen und für die es eher schade ist, halt immer ein inneres Arschloch haben, was ihnen sagt, dass das alles nicht so gut ist. Und die Leute, die es wirklich gebrauchen können,
die haben keins.
Die haben halt irgendwie keins. Ja. Vielleicht könnte man eine innere Arschloch-Umverteilung auf irgendeine Art und Weise durch irgendwas im Trinkwasser oder so starten.
Das wäre gut.
Also es ist ungerecht verteilt und ich finde es super, weil ich finde, man muss wirklich auch mal ruppig mit seiner... Also wenn die innere Stimme anfängt, gemein zu einem zu sein, kann man auch ruhig mal zurückpöbeln.
Das stimmt, aber ich finde es gut, dass wir sozusagen für jede Gemütslage hier den richtigen Schreibtipp haben. Also entweder lieb sein und Teilchen kaufen beim Bäcker und ein bisschen umarmen oder auf der Bank sitzen lassen.
Das, genau.
Der Tipp kommt von Dara Brexendorf. Finde was zum Abhaken. Ich bin extrem leicht abgelenkt und brauche immer etwas zum Abhaken, ein sichtbares Weiterkommen, um weiterzumachen. Ich formuliere meine Schreibziele meistens inhaltlich, zum Beispiel die Szene mit dem Weinen zu Ende bringen. Wenn ich extrem unkonzentriert bin, arbeite ich mit dem Konzept kleinteiliger werden, um am Ende trotzdem ein Erfolgsgefühl zu haben und etwas abhaken zu können. Das Ziel, die Szene mit dem Weinen zu Ende bringen, kann sich dann verschieben zu die Szene mit dem Wein an den Punkt bringen, wo sie auf dem Boden weint oder die Szene mit dem Wein anfangen oder lesen, was ich bisher übers Weinen geschrieben habe oder Wein recherchieren oder überlegen, wohin die Weinszene noch führen soll. Das geht immer. Ein paar Stichpunkte hinschreiben, die dann wiederum kleine Teilziele für den nächsten Tag sein können. Ich hake ja super gerne auch so Sachen ab.
Ja.
Und ich habe mir überlegt, wenn ich irgendwann, wenn ich richtig rich bin und so ein Anwesen auf so einer Klippe habe, dann würde ich gerne so Sachen immer so, also würde ich die dann halt so runterschmeißen irgendwo.
Oh, okay. Also
oder in die Luft jagen oder so. Also dass man das mit dem Abhaken und erledigt haben, bis noch ein bisschen dramatischer und größer und geiler macht.
Also du würdest dann auf die Teller, auf irgendwelche großen Porzellan-Anrichteteller die Szene mit dem Wein schreiben und die dann von der Klippe
oder so.
Alles klar. Mhm. Machst du das auch so? Ich fand, also was mir daran super gefallen hat, ist dieses tatsächlich Szenen so benennen. Mhm. Das machst du tatsächlich auch so ein bisschen so, oder? Also du sagst auf Schreibreise manchmal, ich muss noch die Szene in der das oder so.
Ja, das mache ich schon, aber ich finde, das ist ein super Tipp mit dem kleinteiliger werden, wenn es nicht läuft. Also, dass man sich selber ein Erfolgserlebnis schafft, indem man sozusagen die kleinstmögliche Arbeitseinheit wie Wein recherchieren. Das ist überhaupt kein Problem. Könnte ich stundenlang.
Ich glaube, da kann man sich richtig verzetteln.
Ja. Nein, aber dass man was zum Abhaken hat.
Also, was tatsächlich bei mir auch gut funktioniert, ist, nicht nur das Abhaken, sondern wenn mir die Szene mit dem Weinen bevorsteht, dann schreibe ich einfach noch eine andere Szene, die auf die Szene mit dem Weinen hinführt und die eigentlich überflüssig ist und vielleicht sogar noch eine und noch eine. Und manchmal muss man da die Szene mit dem Weinen auch gar nicht mehr schreiben.
Ja, oder so.
Passiert auch manchmal. Der nächste Tipp ist von Annika Brockschmidt. Und Annika Brockschmidt schreibt, starr an die Decke. Wenn ich mit einem Text kämpfe und der so gar nicht will und ich das Gefühl habe, es geht nichts mehr, lege ich mich auf den Boden und starre an die Decke. Manchmal hilft das, klingt nach abgedroschenem Kitsch wegen Perspektivwechsel, aber irgendwie kommen mir gute Ideen, wenn ich auf dem Boden liege. Oder ich rieche an den Pfoten von meiner Hündin Frieda, die riechen nach süßem Popcorn und somit sehr beruhigend. Wenn mein Hirn zu voll ist, schaue ich eine Runde Real Housewives of Salt Lake City. Das ist wie einmal durchs Gehirn fegen. Und wenn ein Text sich so richtig sperrt, versuche ich, wie mit Bauklötzen das Grundgerüst zu legen. Ist erstmal nicht schön, aber es lässt sich viel einfacher schreiben, wenn ein nicht dieser miese Cursor auf der weißen Seite anblinkt. Ich war gestern bei der Frau meines Vaters und habe mich nicht getraut, an den Pfoten des Hundes von der Frau meines Vaters zu riechen.
Ich glaube, das funktioniert auch nicht bei fremden Hunden.
Ah, das funktioniert aber ist ja fast, ich glaube nicht, dass die Pfoten eines Wilmersdorfer Hundes nach Popcorn riechen. Nee, aber
kann mir auch nicht vorstellen.
Who knows?
Ja.
Hast du dich schon mal auf den Boden gelegt?
ich komme dann halt sehr schwer wieder hoch. Das ist ein Problem. Aber ich kann den Impuls total gut verstehen. Ich habe auch mal gehört, dass es bei Schlafstörungen hilft. Man soll sich einfach echt? Kurz okay. in die Küche auf die kalten Kacheln legen und dann wieder ins Bett gehen und dann schläft man wieder ein.
Ah, okay.
Ja.
Also ich bringe das ganz, ganz, ich habe mich von Annikas Tipp schon sehr abgeholt gefühlt, weil ich mich ganz doll an meine Kindersommer erinnert habe, wo wir in den Sommerferien immer 3 Wochen sehr hektischen Urlaub mit meinem Vater gemacht haben und dann 3 Wochen gar nichts mehr. Und in diesen 3 Wochen, das war diese unfassbare Langeweile, wie man sie mit 9, 10, 11, 12 Jahren hat. Und mir war wirklich teilweise so langweilig, dass mir Sitzen, Stehen langweilig war. Und ich habe mich im Wohnzimmer auf den Boden gelegt, bis ich wirklich das Gefühl hatte, die ganze Welt besteht nur noch aus Langeweile. Und ich muss dann irgendwann, und das ist eigentlich genau das Gleiche, bis ich dann irgendwann gedacht habe, dann kann ich jetzt auch aufstehen. Jetzt ist eigentlich alles besser, als hier auf dem Boden zu liegen. Aber ich glaube halt auch, ich glaube, wenn ich mich jetzt auf den Boden legen würde, meine Familie würde mich halt schlafend auf dem Boden finden. Das möchte ich irgendwie nicht. Ich glaube, der Perspektivwechsel bringt es schon auch.
Ja. Auf jeden Fall, ja.
Ja.
Der nächste Tipp kommt von Daniel Stehr und lautet: Mein Schreibtipp kommt von meiner super tollen Lektorin Melanie Baumann. Also er hat ihn auch geklaut, aber Melanie Baumann steht jetzt nicht hier. Der gerade für Essays und Sachbücher total hilfreich ist. Du musst mehr wissen als dein Text. Das ist die beste Erinnerung, dass man nicht die komplette Recherche in seinen Texten unterbringen kann, egal wie gerne man das gerne möchte.
Ich glaube, das ist wahr für Sachbücher. Ja.
Ich glaube, es ist auch für Romane wahr, weil es gibt ja so Romane, wo man merkt, oh, da hat jemand so viel im Notizbuch gehabt, so viele Details, die mussten da alle noch rein.
Ja.
Und ich finde es aber, also ich habe dann auch irgendwie sehr viel Empathie, weil man merkt, jemand hat so viel recherchiert und dann hat so viele Bücher über Vögel gelesen. Ich weiß nicht, warum ich es heute so mit Vögeln habe.
Ja, ich weiß auch nicht, genau, okay.
Und dann muss da jetzt halt auch ganz präzise drinstehen, dass da und da irgendwie ein Steinhuhn und ein Schnatter, Sittich und ein,
weißt ja, du?
Also wenn Dinge zu präzise werden, dann fühle ich den Enthusiasmus des Autors, aber ich glaube, so richtig gut ist es nicht.
Das stimmt, aber ich glaube, wenn man das wirklich von außen so formuliert, ich glaube, ja, es mag sein, du musst mehr wissen als dein Text, aber ich glaube, der wirklich schöne Punkt ist eigentlich erst erreicht, wenn man den Text sich anguckt und das Gefühl hat, der Text weiß mehr als ich.
Deep.
Also ein Beispiel.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Ich bin neulich in meinem Manuskript, an dem ich gerade arbeite, zurückgegangen, weil ich was gesucht habe. Und dann habe ich gesehen, ich habe mich ein bisschen dafür auch schon, ein bisschen eitel auch schon auf Social Media oder zumindest auf Blue Sky gefeiert. Und ich habe dann gemerkt, dass ich das Wort voltigieren an einer wirklich absolut, also wirklich auf so eine Art und Weise, über die ich nicht nachgedacht habe. Ja. Es ist mir in dem Moment irgendwie eingefallen, so Mädchen auf so einem Kindergeburtstag sollen eigentlich irgendwie eine Information weitergeben, aber die Information hat, ja, wo ist sie denn? Wo ist denn Ronja? Ja, Ronja ist abgeholt, Ronja ist voltigieren. Und das Spiel ist so in 80er Jahren in West-Berlin und ich hätte dieses Wort nicht planen können und ich habe sofort wieder vergessen, aber ich glaube, man muss im Roman, finde ich, die Voraussetzung schaffen, dass solche Sachen passieren und dass der Text dann plötzlich mehr weiß als man selbst.
Das stimmt.
Und ich weiß nichts über Voltigieren.
Ja, aber das ist das Gute, weil hättest du zu viel recherchiert über Voltigieren, dann hättest du noch 3 Absätze darüber geschrieben, dass sie ihre Dings und ihre Bums eingepackt hat.
Stimmt, genau.
Und was sie alles zum Voltigieren braucht und so weiter. Und das, insofern, du hast genau den Sweet Spot getroffen.
Kann es sein, dass wir uns einfach einigen auf eher zu wenig als zu viel recherchieren? Ach nee, das ist es auch wieder nicht.
Das ist auch wieder nicht. Ich finde, Recherche-Overflow ist halt super gut für Lesungen. Da kann man dann noch so Dönches erzählen, was man alles noch recherchiert hat, was man nicht untergebracht hat.
Das stimmt.
Simon Sahner, stop the content. Ich neige dazu, bei allem Podcasts zu hören, weil ich meine Zeit effektiv nutzen will. Beim Putzen, beim Gassigehen, mit dem Hund, im Fitnessstudio, beim Kochen. Irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich solche Dinge tue, ohne mich unterhalten oder informieren zu lassen, fängt mein Kopf auf einmal an zu arbeiten. Inzwischen mache ich das bewusst, wenn ich an Texten arbeite oder auf Ideensuche bin.
Das ist ein höfliches Podcast-HörerInnen-Klatschen gewesen.
Ich fürchte aber, das ist ein sehr kluger Tipp, weil ich merke schon auch, dass ich mich mit Podcast-Hören beim Kochen, bei der Hausarbeit, die ich sehr regelmäßig verrichte, dass ich mich daran hindere, über Dinge nachzudenken, die mich beim Schreiben weiterbringen würden. Also ich prokrastiniere damit auch auf eine Art.
Ja, ich glaube, dass ich versuche mir dann immer einzureden, dass im Hintergrund, während ich das höre, ja ganz unglaubliche Denkprozesse ablaufen, von denen ich selber gar nichts mitkriege und die so interessant und ertragreich sind, dass man die in dem Moment gar nicht irgendwie erfassen kann. Aber ich denke auch, ich glaube, wir schießen uns selbst in den Fuß, wenn wir sagen, Podcast-Pausen machen. Aber es stimmt, also dieser Drang, jede Stille und jede Leere im Kopf mit Content zu füllen, das ist wahrscheinlich nicht gut. Es ist besser, diesen Content selber zu machen, zu schreiben, als ihn die ganze
Lieber
Zeit.
Lieber selber Podcasts machen, als Podcasts hören. Genau. Ist aber tatsächlich ein bisschen mein aktuelles Projekt, mehr so Stille auszuhalten und nicht bei allem immer sofort einen anderen Podcast anzumachen.
Ja. Und wir arbeiten ja auch dafür, indem unser Podcast halt nicht wöchentlich, kaum zweiwöchentlich und vor allem nicht zweimal wöchentlich kommt. Einfach mehr Stille.
Ja, mehr Stille. Ja,
super. Rebecca Endler hat gesagt und sagt, arbeite, wo andere arbeiten. Mein Schreibtipp ist wenig romantisch und vermutlich nicht gerade universell anwendbar, aber im Soziologiestudium habe ich mal eine Hausarbeit zum sanften Druck der Konformität geschrieben. Und genau dieser Druck ist nicht selten die Ursache, produktiv zu sein. Ich habe gemerkt, dass ich am besten dort arbeiten kann, wo andere auch arbeiten. Meine eigene Faulheit und Prokrastination ist mir vor anderen Menschen nämlich peinlicher als vor mir selbst. Und nichts ist für mich schlimmer als das Gefühl, abgehängt zu werden oder dass die anderen schneller über die Zielgerade kommen. Dabei ist es völlig egal, was und ob die anderen überhaupt arbeiten und egal, ob in einer Bibliothek, in meiner Bürogemeinschaft oder auch im ICE. Sobald eine Person neben mir sehr geschäftig aussieht, werde ich es auch. Und was so oft als reine Performance von Tüchtigkeit beginnt, endet hin und wieder in stundenlanger Konzentration. Manchmal bleibt es aber auch Performance und ich kann nichts von dem gebrauchen. Arbeite, wo andere arbeiten.
Stimmt für mich total.
Ja.
Ja. Das, was mich wirklich am meisten zum Arbeiten treibt, sind deine aggressiven Tippgeräusche, wenn wir zusammenarbeiten. Das ist so abartig, dass mir unsere Kollegin Maike schon mal so einen Soundfile geschickt hat. Das heißt aggressive Tippgeräusche. Und es klingt wirklich genau wie du, wenn du tippst.
Ach so, ich dachte, Maike hätte mich aufgenommen, weil ich gerade gedacht habe, das finde ich eigentlich ein Copyright-Breach, weil ich gedacht habe, dass ich selber so eine CD, also und habe wirklich auch eine CD, vielleicht
Vinyl
so als,
vielleicht.
Es gab ja früher, Ende der 90er, gab es ja so eine kurze Zeit in so Geschenkeläden so CDs mit so Single-Geräuschen. Also wenn man halt allein war, dass man dann auch so gehört hat, wie jemand im Hintergrund irgendwie rumkruschtelt und so weiter. Dystopisch. Aber, interessant, okay.
Es gibt ja diese Zwitscherboxen, weißt du, wo so aus dem Lautsprecher so Vogelzwitschern und so kommt. Das finde ich ja auch dystopisch, aber das könnte ich mir vielleicht mal mit deinen Tippgeräuschen aufnehmen, wenn ich doch mal alleine schreibe.
Es gibt tatsächlich nach einem der nächsten Schreibtipps, habe ich noch eine andere Merch-Idee gehabt. Dann lass uns das doch auf alle Fälle machen.
Okay.
Sehr
super.
Gut.
Sexy und bodenständig Tippgeräusche.
Ja.
Für den sozialen Druck. Vielen Dank. Johannes Franzen, du musst nicht von vorn anfangen. Also, was mir sehr geholfen hat, war die Erkenntnis, dass man einen Text nicht am Anfang anfangen muss. Anfänge fallen mir immer besonders schwer und klingen am Ende dann oft so gestelzt, dass ich sie wieder kürzen muss. Besser ist, genau da einzusteigen oder weiterzumachen, wo es am besten läuft und von dort aus den Text zu entwickeln. So vermeidet man zumindest einen Teil des Frustes, den das Steckenbleiben erzeugt. Du musst nicht von vorn anfangen. Ich ich muss ja sagen, der Anfang ist das, was mir wirklich am allerleichtesten fällt. Deswegen
geht mir auch so, ja.
Anfang finde ich total easy. Aufhören auch in der Mitte ist halt,
ja, ist genau,
halt echt ganz
genau.
Schön viel Arbeit.
Ja, Seite 1 bis 5 und Seite 295 bis 300. Ja. Und dazwischen ist schwierig, ja. Ja, muss ich auch sagen. Also ein Buch nur mit Anfängen, das ist ja wirklich mein Traum, ja, ehrlich gesagt.
Das stimmt. Aber was da ja auch drin steckt und was, wo ich total mindblown war, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, weil man hat ja manchmal auch so Glaubenssätze für sich selber, ja, wie man schreibt. Ich schreibe immer so, ich fange immer vorne an und schreibe dann durch bis zum Schluss. Und als ich das zum ersten Mal mal nicht gemacht habe, sondern weil ich an einer Stelle nicht weiterkam, einfach ein Kapitel das mal liegen gelassen habe und ein Kapitel weiter weitergemacht habe und ich war richtig so, Galaxy Brain, ist ja voll super, so kann man das ja auch machen. Also man kann vielleicht sich ab und zu fragen, ob
man sich auch mal was erlauben darf.
Ob man sich einfach
was einfällt, was man bisher immer anders gemacht hat und was man jetzt irgendwie mal anders gemacht hat. Und in dem Moment kann man dann vielleicht auch einfach mal innehalten und einen Schluck Vanille-Räubusch-Tee aus seiner sexy und bodenständig Panoramatasse trinken, wenn man beim zweiten Quizblock in der Lettretage eine gewonnen hat.
Ja. Bitte, Ernst-Jürgen Hemingway, du bist wieder dran. Applaus. Bravo, bitte nochmal.
Hervorragend.
So, ihr seid jetzt warm. Wer möchte noch eine Tasse gewinnen?
Hier drüben vielleicht. Zwei Kolleginnen.
Die Feder ist vielleicht doch nicht mächtiger als das Schwert, doch die Druckerpresse könnte schwerer als die Belagerungswaffe sein. Nur ein paar Worte können alles verändern.
Wow. Das ist schon ziemliche Buchverherrlichung.
Schwerer Stoff. Dieses Zitat stammt von Terry Pratchett, von Axel Springer oder von Martin Luther. Das ist ein bisschen einfach. Möchtest du die Namen nochmal hören?
Nein, danke. Nee. Also ich hätte, in der Mitte dachte ich, es klingt so fies wie Axel Springer. Aber wenn Martin Luther so nah liegt, ist es vielleicht auch zum Ablenken. Aber ich sage trotzdem Martin Luther, sicherheitshalber.
Ich glaube, er hätte es auch so sagen können. Also es stammt von Terry Pratchett, aber eigentlich finde ich, hätte Martin Luther das genauso sagen können,
ja, oder? Noch eine Tasse für Markus, Ernst-Jürgen, nein, doch nicht. Bravo.
Bravo. So, da hinten war noch jemand, genau. Hast du nicht gerade schon eine Tasse gewonnen?
Nein.
Nee, aber das war die Kollegin hier neben dir. Ja. Okay. Also man kann sich auch ein Set zusammen gewinnen, klar.
Ja, noch hat sie noch keine gewonnen.
Bitte.
Die deutlichste Überwindung von Tod und Sterben ist das Schreiben.
Okay.
Dieses Zitat stammt von Ernst Jünger, von Colleen Hoover oder von Martin Walser?
Würde ich sagen.
Überleg nochmal.
Nee.
Die Antwort C ist richtig, Martin Walser.
Okay.
Ja, bravo. Ja,
Martin, bravo. So, du möchtest eine Tasse gewinnen. Erste Reihe, sehr schön. Hier, der junge Mann in der ersten Reihe hat sich bereit erklärt.
Direkt ansprechen jetzt. Ne? Ja. Alles, was du tun musst, ist, einen wahren Satz zu schreiben. Schreibe den wahrsten Satz, den du kennst. Achso, ich muss den Namen ja.
Wie findet ihr das? Wow. Voll okay.
Es ist entweder von Günter Grass oder meinem Großonkel Ernest Hemingway oder von Gronkh.
Schwierig. Gronkh ist die Elon Musk KI.
Also, ich glaube, das ist dein Großonkel Ernest Hemingway.
Richtig. Sehr gut.
Danke.
Und eine habe ich noch. Die Formulierung, die kam vorhin schon. Ich weiß nicht, ob du das bewusst...
Kleinen Moment, hier möchte jemand. Du möchtest die Tasse gewinnen? Ja, bitte.
Stammt aber nicht von dir, Alena, ursprünglich. Verwandle dein gebrochenes Herz in Kunst.
Hui.
Von Caroline Wahl, von Carrie Fischer oder von Clemens Meyer.
Also C schließe ich aus.
Das ist echt einfach. Nein.
C schließe ich aus.
Ja, aber
ich rate A.
A war, glaube ich, Carrie Fischer, das ist richtig.
Ja, bravo.
Das ist die Tasse.
Einmal bitte. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank fürs Mitspielen.
Und vielen Dank, Ernst-Jürgen Hemingway.
Dürfen wir nochmal das nächste Slide sehen? Super, danke schön. Ernst-Jürgen Hemingway, auch bekannt unter dem Pseudonym Erik Niemann. Und das ist das nächste Buch, was von Erik, unserem Freund Markus, im September erscheint. Markus, in der Größe schon nicht schlecht, oder? Das mal so zu sehen. Ja. Und jetzt können wir uns trotzdem bitte die nächste Folie angucken. Du, Betty, ich glaube, bei meinem Laptop ist aus irgendeinem Grund das Netzteil ist abgegangen oder das Ding funktioniert nicht. Naja, wir machen ein bisschen schneller. Sharon Dodua Otto sagt schlafen. Mein heißer Schreibtipp ist schlafen und zwar ganz viel und ohne schlechtes Gewissen. Ich habe gelernt, dass Schlaf ein essentiell wichtiges Teil des Schreibprozesses ist. Wenn ich müde bin, klappt es mit dem Schreiben sowieso nicht gut. Deswegen lege ich mich immer hin, sobald ich merke, dass meine Konzentration nachlässt. Das Gehirn arbeitet sowieso an Kreativen weiter. Und meist wache ich mit viel besseren Ideen auf oder zumindest motivierter, sortierter und viel besser gelaunt. Es ist für mich einer der absoluten Top-Schreibtipps und ich habe auch tatsächlich schon Bücher oder Lösungen für Schreibprobleme geträumt.
Aber hast du die dann nicht sofort? Ich mache das auch und dann vergesse ich sie sofort.
Nee, wenn es gut ist, dann erinnere ich mich daran.
Ehrlich?
Ich glaube, wenn du es vergisst, dann ist es auch nicht zu lesen.
Ich
sage es ganz ehrlich, sorry.
Also, ja, okay.
Also meine nächste Merch-Idee war nämlich T-Shirts mit Träum dein Buch.
Ja, und zwar so mit Träum-Ausrufezeichen, dein Ausrufezeichen, ja, genau. Buch, Ausrufezeichen.
Und so eine ganz aggressive Typo, ja. Super Idee, ja. Genau. Nee, schlafen ist schon einfach mit der beste.
Das Hirn ist unser wichtigstes Tipp. Arbeitsgerät und man muss es pflegen. Ich habe auch schon ganz oft sozusagen Schreibprobleme im Traum gelöst und bin fröhlich aufgewacht und konnte mich dann nicht mehr dran erinnern.
Ja.
Wachst du dann manchmal auf und schreibst dir was auf in dein Notizbuch?
Nee, liebe Alina, weil ich überall schreiben kann, setze ich mich auf die Bettkante mit dem Laptop.
Komplett
und,
abartig, ja. Till. Ja.
Okay.
Isabella Kaldart. Fang von vorne an. Wenn es beim Formulieren hakt, hilft es zumindest mir, den Text oder wenigstens den Absatz nochmal ganz von vorne anzufangen, auch wenn die ersten 3-4 Sätze wortgleich übernommen werden. So kommt man besser in den Schreibfluss, als eben diese Sätze nur nochmal zu lesen und dann zu versuchen, daran anzuknüpfen. Also, löschen, neu machen.
Also ich finde es, was ich dann ganz gut finde, was ich auch mache, ist das sogenannte, also ist mein, ich habe so ein Outtake-Doc, weil ich dann das Gefühl habe, es ist schon befreiend, Sachen, die ich nicht gut finde, wegzulöschen und dann aber das Gefühl zu haben, sie sind wie in so einer Resteschublade, unten in der Gemüseschublade und man kann dann schon nochmal reingucken, ist es wirklich schon vergammelt oder kann man vielleicht, wenn man großzügig abschneidet, doch noch was damit machen
was
oder so.
Machen. Okay, ich bin ehrlich gesagt zu faul, um Sachen ganz zu löschen, nochmal von vorne anzufangen. Aber ich glaube, wenn zum Beispiel der Ton nicht stimmt, also wenn einfach fundamental was nicht stimmt, dann ist es die einzige Möglichkeit, um was zu retten, anstatt da die ganze Zeit noch drin rumzufrickeln.
Ja, das glaube ich auch. Das stimmt, wenn der Ton, ja, absolut. Und es ist auch ein Teil, ich finde, es ist auch ein Gefühl von Selbstermächtigung, zu sehen, wie der Text verschwindet. Victoria Linea ist eine Schreibtrainerin, Sensitivity-Readerin und hat einen sehr tollen Podcast, Randbemerkungen. Und Victoria Linnaeus sagt, nimm dir Zeit für Diversität. Diversität im Nachhinein einzubauen ist schwer. Ändert man nur an der Oberfläche die Hautfarbe und die Frisur, den Namen und die Sprache, die Sexualität und die Körperform, ignoriert man, dass Lebenserfahrungen die Person in ihrem Handeln und Denken prägen, aber auch, wo die Person in der Gesellschaft steht und welche Möglichkeiten sie hat. Wenn du zum Beispiel einer Figur im Nachhinein einen Rollstuhl gibst, überlege dir, weshalb sie einen Rollstuhl verwendet und vor allem, wo sie in deiner Welt mit den Barrieren stünde. Wenn dir Diversität wichtig ist, nimm dir die Zeit, Figuren und Geschichten nochmal von Grund auf zu konzipieren. Vielleicht musst du dafür vieles überdenken, aber es lohnt sich. Alena.
Ja, also ich glaube, hinterher so drüber streuseln, wie so bunte Streusel, ist schlecht.
Also eins von meinen großen Themen, muss ich tatsächlich sagen, ist, dass ich hauptsächlich aus der überweiße cishet able-bodied Person schreibe, weil ich immer das Gefühl habe, es steht mir auf eine Art nicht zu, mir die anderen Perspektiven anzueignen, und zugleich führt es dann eben dazu, dass ich dann danach zum Beispiel, ich habe immer mal gedacht, ich würde gerne mal Victoria Linnaeus als die Sensitivity-Readerin beschäftigen, aber ich brauche nichts, also es ist einfach leider zu, ich bin tatsächlich sehr univers, weil ich immer das Gefühl habe, das ist halt die Welt, die ich so kenne, und das ist natürlich eigentlich ein bisschen sad, muss ich sagen.
Ja, ein bisschen sad, aber ich glaube, lieber so, als eben das machen, was du gerade beschrieben hast. Also einfach nur als Diversität, stimmt, als Selbstzweck, hinterher was einzubauen, nur um so, um das quasi abhaken zu können.
Wie man es mittlerweile in jeder Netflix-Serie, die in den letzten paar Jahren produziert worden ist.
Das stimmt.
Man das Gefühl hat, es ist so rübergestreut. Ja.
Aber wenn man es macht, wie gesagt, macht man es am besten von Anfang an und lässt hinterher nochmal jemanden drüber gucken, der Ahnung hat von solchen Dingen, zum Beispiel jemanden wie Victoria Linnaeus. Ja,
das vorletzte Slide, bitte.
Das ist ein harter Tipp.
So, oh Gott, dieser Tipp hat mich wirklich in eine Downward-Spiral geschickt, ja, absolut.
Ich habe ein bisschen gekürzt, ich habe ein paar von den ganz harten Sachen.
Ich bin froh.
Okay.
Ich habe sie trotzdem gelesen.
Hab einen anderen Job, sagt Nele Polacek. Die Muse identifiziert sich nicht als Hauptverdiener. Sie kommt, weil sie nicht muss. Nichts vertreibt sie so sicher wie die Worte, komm schon, ich muss Rechnungen zahlen. Also zumindest ist meine Muse so. Und ich kenne mittlerweile echt viele Schriftsteller, die leiden, weil sie finanziellen Druck haben und genau deshalb nicht schreiben können. Abgesehen davon scheint es mir auch so zu sein, dass es hilft, irgendwie in der Welt eingebunden zu sein, um nicht auszutrocknen. Sprich, als junger Mensch hat man die ganze Kindheit, Jugend, Schulzeit etc., aus der man schöpfen kann, aber das ist dann irgendwann aufgebraucht. Und dann hilft es, einen anderen Job zu haben, damit immer Neues dazukommt. Wenn man nur Schriftsteller ist, wird die Gefahr immer größer, dass man irgendwann nur noch über die durchgenudelte Jugend und das Schriftstellersein schreiben kann.
Wow.
Also ich muss ja sagen, meine Muse ist eine richtig gierige, geldgeile Bitch. Die lässt sich richtig gut motivieren von der Vorstellung, Geld zu verdienen.
Also ich habe ja tatsächlich versucht, einen anderen Job zu machen und habe auch im Podcast darüber erzählt, dass ich versucht habe, nochmal im Quereinstieg Lehrer zu werden und wie dann von Bewerbungsfrist zu Bewerbungsfrist, als es dann für mich endlich soweit war, dieses Anforderungsprofil immer kleiner geworden ist. Ich habe schon, also ich kann erstens, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es ein unauflöslicher Widerspruch ist. Ich glaube, dass diese tatsächlich, dass es kein Zufall ist, dass ich auch relativ viel über die Welt meiner Kindheit geschrieben habe, weil es das letzte Mal war. Das habe ich dann da so rausgelesen, dass ich was Interessantes erlebt habe. Und Nele sagt ja auch noch, mit 35, 40 ist eh vorbei.
Nein, das hat sie nicht
und da
gesagt.
Entschuldigung, hier steht, dabei lebst du von staatlicher Förderung, die dir aber entzogen wird, sobald du 35, 40 bist.
Ja,
und
da ging's um Stipendien.
Dann stehst du da, mittel- und musenlos.
Das war der Teil, den ich rausgekürzt habe.
Ja, ich weiß. ja, aber was ich daran total schön finde, ist, dass ich es auch immer wieder erlebe, dass dann es scheinbar so ist, dass es irgendwie auch doof ist, wenn man noch einen anderen Beruf hat und das dann es vielleicht so einen Eindruck macht, als würde man sich dem nicht hundertprozentig widmen. Ich finde, es spricht wirklich irre viel dafür, zwei Berufe zu haben, und einer davon ist Schriftstellerin und der andere ist ein anderer Beruf.
Das stimmt. Ich finde auch, es wird ja immer gesagt, ja, wer schreiben will, der muss halt ganz viel schreiben und der muss ganz viel lesen und so, aber es sagt eigentlich nie jemand, man muss auch ganz viel erleben. Also es ist auch gut, wenn man ab und zu mal nichts liest und nichts schreibt, sondern mal was erlebt,
ich glaube, man dann schreiben könnte. Ich glaube, das ist ziemlich Ernst Hemingway-Philosophie, nach der du dich hier... Geh mal zum Stierkampf, geh mal in den Spanischen Bürgerkrieg, geh nach Paris.
Ja, ich glaube, das hat es ihm geschadet?
Im Gegenteil, er hat wunderbaren Nachwuchs in die Welt gesetzt und was weiß ich, ja, genau, sehr schön. Ihr habt eine ganze Menge, wir haben noch einen abschließenden Schreibtipp, der es allerdings wirklich in sich hat. Wie ist es mit euch?
Scheuer zu werfen.
Oh, wow, okay. Und
ich kann mir zum Beispiel vorstellen,
wir haben nicht daran gedacht, dass Tom gesagt hat, wir sollen jetzt darauf achten, dass ihr das Mikrofon bekommt. Wenn die Selbstzweifel ganz laut werden, sich andere Schreibunglücke angucken, hast du, glaube ich, gerade gesagt. Ja, genau. Und dein Beispiel war?
Mein Beispiel war die Doktorarbeit von Andi Scheuer. Aber
von Dr. Andi Scheuer.
Dr. Andi, so den hat er ja tatsächlich noch. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch andere Beispiele, es gibt ja viele Wolfgänge, was ist Plural von Wolfgang, weiß ich jetzt nicht aus dem Stegreif, aber es gibt ja diese Personen im Wissenschaft- oder im Literaturbetrieb auch sonst, also auch, genau. Also das, danach fühle ich mich immer wahnsinnig kompetent und es hilft auf jeden Fall.
Darf ich fragen, wie du heißt mit Vornamen?
Inga.
Inga, vielen Dank. Das ist einer der besten Schreibtipps, finde ich, überhaupt. Und ich gebe zu, dass ich das manchmal auch mache und dass ich dann sogar in den Buchladen gehe und mir die Bücher meiner Feinde angucke. Sie sind nicht anwesend heute, aber Sie wissen, wer Sie sind. Super.
Das stimmt nicht. Ich mache das auch. Sehr guter Tipp. Vielen Dank, Inga. Hat noch jemand einen? Ja.
Hier vorne, genau. Dankeschön, Tom.
Meiner ist das total vorzubereiten. Also Tee kochen, Laptop einpacken, früh, wenn man Zeit hat, um 10 in der AGB sein, weil dann muss man Studenten wegdrängeln und ältere Männer, damit man noch einen Platz bekommt. Und dann habe ich mir ja diesen Platz erkämpft und dann muss ich auch schreiben. Ich habe so viel Arbeit vorher investiert, bin früh aufgestanden, also möchte ich auch schreiben.
Finde ich super. Wie findet ihr?
Wie heißt du?
Sarah.
Sarah, vielen Dank. Ja, ich finde es gut, so die Stakes für sich selber so ein bisschen zu erhöhen. Also, dass man sagen muss, es muss jetzt auch was bringen. Und ich mache das tatsächlich, also in Hamburg, Kollegin Maike und ich fahren ja auch in die Bibliothek und ich weiß genau, was du meinst. Also, das ist echt, man kann da noch so bis 9:30, 9:45 da unten noch kurz einen Kaffee trinken, und wenn man dann den Platz hat, dann muss auch echt was bringen, wenn die Leute so mit dem hungrigen Blick dann so da vorbeischleichen. Das finde ich echt sehr gut, muss ich sagen. Ja.
Das stimmt, aber dann wäre ich schon morgens so aufgeladen mit so viel Wut gegen die anderen Idioten, die hier auch irgendwie sein wollen.
Nee.
Aber vielleicht würde mich das auch...
Also du hast es halt wirklich gemacht, du bist S-Bahn gefahren, du hast alles eingepackt, du hast die Zeit eingehalten und dann... Das Problem ist halt, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man dann nichts macht, dann ist der Tag richtig im Eim.
Vielen Dank, super Tipp. Hat noch jemand einen schönen Schreibtipp? Ja, bitte da hinten. Warte kurz auf das Mikro.
Ja, also mir hilft ein Tipp manchmal von dem amerikanischen Drehbuchautor Dan Harmon. Ich weiß nicht, ob der von ihm war, aber es klingt auf Englisch auch natürlich viel besser.
Hau raus.
Prove you're a bad writer. Weil er sagt... Das Problem ist, dass du anderen Leuten und dir versuchst zu beweisen, dass du gut schreiben kannst, und dann schreibst du gar nicht oder schreibst nicht weiter. Also versuch lieber zu beweisen, wie unfassbar schlecht du schreiben kannst, weil überarbeiten musst du es hinterher eh. Und wenn die Szene nicht gelingt, dann crasht sie vielleicht mit einer Alien-Invasion, aber Hauptsache, ja, du machst halt irgendwie weiter und kommst einfach ins Schreiben wieder.
Super.
Ja.
Vielleicht könnte mich in Zukunft motivieren der Gedanke, dass Inga irgendwann meinen Schreibunfall liest und daraus einfach Hoffnung schöpft. Und dann halt einfach erstmal hinschreiben und an Inga denken und denken, für, wenigstens für Inga taugt es dann.
Vielleicht wollte Andi Scheuer auch nur beweisen, was ja für ein Bad Writer er. Hat Andi Scheuer seinen Doktortitel verloren? Nee, oder? Ich hab, man verliert den Überblick bei den Doktoren aus diesem Umfeld. Wir haben zum Abschluss, wenn nicht noch einer von euch, es ist jetzt auch schwer zu toppen, wirklich. Wir haben noch einen Schreibtipp und ich bin super glücklich, dass mein komischer Laptop durchgehalten hat. Vielen Dank für deine Geduld, Betty, und überhaupt Betty und Tom und allen von der Lettretage. Vielen, vielen
ganz herzlichen Dank.
Dank. Ich bin super glücklich, aus Hamburg hierher zu kommen, weil es einfach richtig, richtig, richtig toll ist und dass es so einen Ort für Literatur gibt, wo es dann alles auch noch so super kompetent und schön läuft.
So was gibt es nur in Berlin, das ist einfach so.
Das ist so, ja, ich weiß, ey. Zara Zerbe hat einen Schreibtipp abgegeben, mit dem wir gerne dann auch abschließen würden. Zara sagt, schließ den Pakt mit dem Teufel. Ihr habt nach meinem Tipp gefragt und ich werde hier nun eine der, Entschuldigung, ich fange noch von vorne an, dieser Tipp verdient es etwas besser vorgelesen zu werden. Ihr habt nach meinem Tipp gefragt und ich werde hier nun eine eher fragwürdige Antwort geben müssen. Und zwar habe ich eine sehr arge Schreibblockade abgebaut und eine gute Schreibroutine für meinen Roman etabliert, indem ich einen Pakt mit dem Teufel eingegangen bin. Keine Sorge, es war kein Blutopfer involviert. Stattdessen habe ich mir dramatische rote Kerzen besorgt. Es war Ende November, also hat sich das angeboten. Mein tägliches Schreibziel in dem Schreibprogramm Papyrus, andere Programme können das sicher auch, auf 666 Wörter eingestellt und beim Schreiben Metal gehört. Das klingt vielleicht ein bisschen unentspannt, aber gerade im Bereich Doom-Metal gibt es einiges, das man eigentlich als Heavy-Meditationsmucke labeln müsste und das für mich immer genau das Hintergrundrauschen war, bei dem der innere Nervkritiker und die »Hast du nicht eigentlich was anderes zu tun?« Stimme nicht mehr zu hören waren. Ich glaube, es gibt auch normalere Schreibstartrituale, aber ich finde, es macht viel mehr Spaß, wenn es für andere ein bisschen schräg rüberkommen könnte. Außerdem sollte man niemals die Kraft der Gamification unterschätzen. Mein Schreibprogramm macht nämlich immer ein kleines Feuerwerk, wenn man sein Schreibziel erreicht hat. Vielleicht hilft das ja noch jemandem so sehr wie mir. Viel Spaß jedenfalls mit dem Belzebub.
Louis.
Ich glaube, jeder kennt jemanden, der scheinbar oder wirklich beim Schreiben, also ich finde dieses Ritual total schön, wie Zara das beschreibt, aber ich glaube, in Wahrheit kennt jeder jemanden, der einen Pakt mit dem Teufel eingegangen
ist. Ich dachte, Doom-Metal hört beim Schreiben.
Nein, ich finde, jeder kennt jemanden, wo man denkt, das kann doch nicht mit wahren Dingen zu gehen. Ich glaube, jeder, der schreibt, kennt eine andere Person, die einen Pakt mit dem Teufel eingegangen ist. Und wenn nicht, dann ist man es selber. Wenn man niemanden kennt, dann ist man es selber.
Ich habe überlegt, ein schönes Ritual wäre, wenn ich quasi morgens, bevor ich anfange, im Schnelldurchlauf alle Schreibtipps, die wir heute gehört haben, einmal so quasi abarbeite. Also zum Bäcker gehe, Teilchen hole, mich auf den Boden lege, okay, mir einen anderen Job suche, kurz. Und so einmal sozusagen alle Kolleginnen und Kollegen channeln, die uns heute hier bereichert haben mit ihren Tipps.
Ich lasse mir erstmal Zaras Playlist schicken und verlinke die dann auch in den Shownotes.
Ja, das finde ich sehr gut.
Wir haben noch letzte Folie. Fazit und Schlusswort, das war das. Dank an Lettretage. Mensch, wunderbar. Ich eigentlich mehr als meine Heimatstadt zu dissen kann, mein Wohnort. Markus, Friederici, Ernst-Jürgen, Hemingway. Vor allem auch vielen herzlichen Dank Ein Applaus bitte auch für alle KollegInnen, die uns mit ihren Schreibtipps unterstützt haben und die so gerne dabei waren. Bitte. Und das Herrliche ist, wir haben noch ungefähr die doppelte Menge.
Wir haben so viel
und
so
machen
viel
daraus bekommen. Jetzt entweder noch eine Podcast-Folge im nächsten Monat oder den nächsten Adventskalender.
Oder den nächsten Adventskalender. Dann dauert es noch ein bisschen, aber dann haben wir schon richtig was auf Halde.
Das geht schneller, als man denkt.
Das, ja, da hast du recht.
Also, wir hoffen, ihr kommt alle gut nach Hause.
Es war ganz toll, dass ihr hier wart. Ganz herzlichen Dank.
Vielen herzlichen Dank.
Es war schön
und
mit
danke
euch.
Danke dir, Alena.
Danke, Till.